Das neue Jahr.
Gutes neues Jahr.
Unsere erste Folge im Jahr 2026. Und das können wir jetzt auch dazu sagen, weil vermutlich wird das auch die nächste Folge sein, die wir veröffentlichen. Und jetzt muss man natürlich einschränkend sagen, wir haben noch ein paar Folgen in der Schublade. Also wenn ihr den Podcast hört, es könnten ein paar danach kommen, die vielleicht noch nicht so gut klingen.
Wir haben noch ein paar in der Schublade, genau, die kommen danach und es sollte normalerweise jetzt besser werden. Wir haben ein bisschen an Mikros gespielt, ein bisschen an der Technik noch verfeinert.
So sieht es nämlich aus. Fürs neue Jahr nur das Beste natürlich und kann jetzt quasi nur noch besser werden.
Das hoffen wir mal.
Und ob es dann alles besser wird, das schauen wir dann uns in der Jahresendfolge von 2026 an und gucken zurück und sagen, ja, es ist alles besser geworden.
Wir freuen uns drauf,
ja. Absolut. Hast du eigentlich, ich habe die Woche mal so ein bisschen wieder in Kreuzfahrtforen gestöbert und da sind mir zwei Dinge aufgefallen und eine sind mir im Fernsehen aufgefallen. Und zum einen, also wir hatten es ja schon ein paar Mal vom Thema Adults Only, also Erwachsenenkreuzfahrten, und ich habe gelesen, Oceania Cruises, also die Tochter, die, sag mal, Edeltochter von NCL, stellt jetzt komplett auf Adult Only um. Also
tatsächlich, ja.
Jetzt könnte man sagen, wahrscheinlich war der Kinderanteil der von vornherein schon nie wirklich groß. Also ist vermutlich jetzt kein finanzieller Verlust, wenn sie jetzt keine Kinder mehr an Bord zulassen. Aber was mich noch diese Woche, und da bin ich jetzt mal gespannt, was du sagst, ich habe einen Bericht gelesen eines, ja, ich würde mal sagen, selbsternannten AIDA-Experten, der nach 54 AIDA-Reisen mit der MSC World Europe gefahren ist, um die Weihnachtszeit herum. Und da so seine.
Jetzt Bericht, erzähl mal weiter, weil ich glaube, ich habe den Bericht auch gelesen.
Also, der war im Prinzip ja, die Kurzfassung war, er wollte nach einer Stunde schon wieder runter. Also das ist sozusagen seine Quintessenz. Ich habe den Bericht in Ruhe gelesen und ja, bei manchen kann man sagen, boah, kann man jetzt vielleicht nachvollziehen, ansetzen, bei manchem nicht. Aber, und das ist jetzt mein Punkt, den ich definitiv nachvollziehen konnte, er hat geschrieben, dem Schiff fehlt das Herz. Und ich glaube, ich habe es in der Folge, wo wir über die MSC Cruise Night gesprochen haben, ich habe es anders formuliert. Ich habe damals, glaube ich, gesagt, naja, auf AIDA kommt es mir so vor, wie wenn ich zu einer Familienfeier, also wo einfach Familie ist. Ne? Da kommt hin, das ist herzlich, das ist warm und das ist so ein bisschen. Und MSC ist irgendwie so bei, ich bin auf einer Party bei Freunden eingeladen, wo man viele nicht kennt, wo es ein bisschen, ja, distanzierter ist. Und das kam mir bei dem Artikel schon so rüber, dass, und das habe ich damals auch gesagt, bei AIDA, da ist eine Seele irgendwie dahinter. Und bei MSC wirkte es so ein bisschen, ja, herzlos ist der falsche Begriff, aber da fehlt so ein bisschen die, ja, die familiäre Nestwärme, möchte ich es mal nennen. Und den Punkt konnte ich in dem Artikel durchaus nachvollziehen. Beim Rest kann man sagen, naja gut, das ist eine Einzelmeinung auf einer einzelnen Kreuzfahrt, das kann auch bei anderen Kreuzfahrten anders sein, aber den Punkt, den fand ich, den habe ich gekauft. Und dann kam mir die Frage, wie ist es denn eigentlich bei meinem Schiff? Gibt es da auch so ein, naja, nach Hause kommen Gefühl oder so ein, also wie ist so deine Sicht da drauf?
Oliver, eine bessere Frage hättest du mir jetzt gar nicht stellen können, weil wir wollen ja heute eigentlich über die Silvesterreise reden, die ich gemacht habe auf der Mein Schiff Relax.
Dann warte, wenn wir jetzt richtig loslegen, dann brauchen wir erstmal den hier.
Ihr Leichtmatrosen, alle Mann an Bord.
Was wäre eine Folge ohne Intro? Das können wir natürlich nicht machen.
Ja, dass die Cruises auch wissen, ja, wo sie sind. Ja, ja, genau.
Also stimmt, du hast schon angedeutet, wir sprechen heute über...
Ja, über meine Silvesterreise. Ich war ja an Bord der Mein Schiff Relax. Ich habe ja auch schon mal in diesem Podcast gesagt, es ist mein Schiff, aber nicht mein Schiff. Ich muss einige Sachen, glaube ich, ein bisschen spezifizieren und klarer stellen. Zu deiner Frage von gerade über dieses Mein Schiff-Feeling oder über dieses Zuhause-Gefühl. Ja, mein Schiff hat das auch. Definitiv. Es ist so, wie es Leuten geht, die viel mit AIDA unterwegs sind, wenn sie zu AIDA kommen und fühlen sich wieder zu Hause. ist bei Mein Schiff dasselbe. Ich kann jetzt aus erster Hand das erzählen, weil ich war ja letztes Jahr zweimal mit der MSC unterwegs, einmal in der Karibik im Januar vor einem Jahr ungefähr auf der Seaside und dann im Oktober ja nochmal auf der Preziosa. Und ja, ich hatte jetzt eben das Glück, kurz nach Weihnachten auf die Mein Schiff Relax zu kommen mit der Familie. Und ja, was soll ich sagen? Dieses Ich bin nach Hause gekommen hatte ich da auch.
Aber hättest du es jetzt genauso gefühlt, wenn deine letzten beiden Reisen nicht mit MSC gewesen wären?
Das kann ich dir nicht sagen, aber in dem Fall war es tatsächlich ein Nachhausekommen, ein sehr warmes, tolles Gefühl, wieder mit Mein Schiff unterwegs zu sein, weil ich so gerne du AIDA fährst, so gerne fahre ich halt auch bei
Türkei. Ja, aber vielleicht mit. Ist das sozusagen die Gemeinsamkeit der beiden Reedereien, dass sie beide halt sowas. So, vielleicht ist es auch typisch deutsch, vielleicht, dass wir sowas wollen. So ein, ich meine, das fängt ja beim Thema, und das hatten wir auch schon damals gesagt, eine Auslaufmelodie. Ne? Also das ist ja was, was halt, ne, das kann halt außer mein Schiff und AIDA auslaufen ist.
Bei machen den viele nicht, ja.
Ja, so, ja, wir fahren jetzt halt los, ne? Los geht's.
Ja, richtig.
Und vielleicht ist das sozusagen Symptom einer gewissen Erwartungshaltung von uns deutschen Kreuzfahrtgästen, dass wir halt sowas wollen irgendwie.
Ja, eine Auslaufzeremonie, eine Auslaufparty in irgendeiner Form, definitiv. Und das ist auch was mir wieder richtig Spaß gemacht hat. Ich habe auch echt drauf bestanden, obwohl wir sehr spät losgefahren sind. Ich glaube, das haben die beiden sehr, sehr gemeinsam, die AIDA und die TUI Cruises, dass sie da eine gewisse Bindung haben an die Leute.
Also mir fällt es halt auch auf, ich weiß nicht, wie es in diesen Mein Schiff-Gruppen der Fall ist, aber bei den AIDA-Gruppen kommt auch ganz oft die Frage, wer ist auf deren der Reisekapitän, wer ist Entertainment Manager? Also das treibt die Leute schon um, weil sie schon auch mit den Personen an Bord eine gewisse Erwartungshaltung, Verbindung spüren?
Muss ich direkt reingrätschen? Ich war an Bord, dann kam die Durchsage vom Kapitän und es meldete sich Captain Todd Bergman. Und zu Captain Todd Bergman habe ich eine ganz persönliche Einstellung, weil der war Captain auf meiner allerersten Kreuzfahrt. Okay. New York, ich habe schon öfter drüber geredet für New York, die US-Ostküste hoch. Und er war damals auf der Mein Schiff 1 der Captain und wir fanden das so toll, wie er mit den Leuten umging, was er alles erzählt hat. Und jetzt, ich bin schon viel, viel Mein Schiff gefahren, er war nie wieder an Bord und jetzt tatsächlich auf der Relax war Captain Todd wieder da und das war einfach auch, kann ja nichts schief gehen, wenn Captain Todd da ist. Einfach super, ja. Habe ich mich total gefreut.
Dann?
Ja, da habe ich mich total
gefreut. Bevor wir jetzt in die Details der Reise gehen, dann.
Ihr hört eine neue Folge von Zwei Mann in einem Boot, dem Kreuzfahrt-Podcast mit Olli und Thorsten.
Auch wenn wir jetzt schon fast 10 Minuten gesprochen haben, nochmal ganz offiziell herzlich willkommen zur ersten Folge von Zwei Mann in einem Boot mit Oliver und Thorsten.
Ja, Happy New Year.
2026, Happy New Year. Ja, Thorsten, Mein Schiff Relax, Silvesterreise.
Ja,
du war hast gut. Schon mal, wir hatten es ja schon mal davon. Keiner von uns war bisher auf einer Weihnachts- oder Silvesterreise. Deswegen haben wir 2 Jahre lang nicht darüber reden können. Jetzt ist unsere Chance, sozusagen zumindest mal den Silvesterteil.
Ja, genau. So,
und wir wollen natürlich nicht warten, bis wir nächstes Jahr die Weihnachtsfolge aufnehmen. Deswegen noch zur Zeit nach einem neuen Jahr, wie es geht.
Genau, deswegen, also das alles noch ein bisschen frisch ist, nehmen wir gleich jetzt schon auf. Und ja, es hat sich halt gut ergeben. Meine Frau wollte zu ihrem Geburtstag, der am 27.12. ist, wenn keiner mehr Lust hat zu feiern, hatte dann gesagt, oh Mensch, sie wird auch mal an ihrem Geburtstag gerne auf dem Schiff sein. Und genau das haben wir dann eben mal genutzt und diese wirklich auch teure, muss man dazu sagen, Silvesterreise gemacht.
Na gut, den Weihnachts- und Silvesteraufschlag gibt es wahrscheinlich immer, ne? Also ist ja.
Ist schon immens. Also ist schon krass. Ja, gut, also muss man sagen.
Ich hatte das bei einigen Anfragen, dass dann wirklich die Reise direkt davor oder direkt danach, das war schon ein deutlicher Unterschied bei vielen, vielen
Reisen. Also sag mal so, wenn ich sie jetzt machen würde, würde sie zum Drittel vom Preis kriegen.
Wow.
Ja, also so ungefähr, es war schon wirklich teuer. Also muss man schon sagen, ist sehr unvernünftig eigentlich sowas zu machen, aber wie gesagt, Happy Wife, Happy Life würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, und Silvester ist halt nur einmal im Jahr.
Und Silvester ist nur einmal im Jahr, richtig? Natürlich hat man auch ein Risiko mit dabei. Also das ist gar nicht zu unterschätzen, aber das wollte ich jetzt auch mal gleich schon sagen. Also was, wenn schlechtes Wetter ist an Silvester?
Na, die Frage ist ja, vielleicht fangen wir erstmal vorne an. Wo ging es denn überhaupt los und wo ging es denn hin?
Ja, okay, fangen wir vorne an. Also die Reise ist eine klassische Kanarentour mit Madeira. Von Teneriffa ging es direkt am ersten Tag nach Lanzarote. Von Lanzarote nach Gran Canaria, von Gran Canaria nach Las Palmas. Und von da dann ein Seetag nach Funchal auf Madeira, wo ich ja dieses Jahr schon mal war. Und dann am 1. Januar ging es dann nochmal mit einem Seetag zurück wieder nach Teneriffa, wo es dann nach Heim ging.
Okay, also ja, wie du hast gesagt, klassische Kanarenroute.
Klassische Kanarenrunde, genau.
Was habt ihr so gemacht, gesehen, erlebt?
Ja, ganz viel. Oha. Also tatsächlich ja natürlich, da meine Frau dann natürlich am ersten Tag gleich Geburtstag hatte. Das war schon der Tag, wo wir in Lanzarote waren. Die hat sich da einen ganz, ganz tollen Ausflug ausgesucht. Und zwar nennt sich das Sea Track. Ich weiß nicht, vielleicht hast du bei Instagram, habe ich was gepostet und bei Facebook. Vielleicht hast du was gesehen.
Ich bin da ganz nachlässig, was Instagram angeht.
Ja, ja. Also ich, tatsächlich, die mir so folgen, die haben hätten es sehen können bei Facebook. Und so in den Social Medias. Und zwar ist es eine Art zu tauchen. Da kriegt man so eine Tauchglocke, so einen Helm auf, ja, ganz ohne irgendwelches sonstiges Gerät. Und dann geht man am Boden des Meeres spazieren, so eine halbe, dreiviertel Stunde.
Das heißt, der Helm dann, ist dann so schwer, dass er einen nach unten am Boden hält.
Richtig. Wenn du mal diesen Film gesehen hast von Disney, 20.000 Meilen unter dem Meer, da machen sie sowas Ähnliches. Da haben wir auch so Taucherglockenhelme auf und laufen unten am Meerboden spazieren. Und genauso haben wir uns auch gefühlt.
Die Fotos habe ich natürlich gesehen, wo auch immer jetzt, ob bei Facebook oder dann doch bei WhatsApp oder so. Aber ich habe sie gesehen, dachte mir, oh, wie cool. Weil ich habe das schon ein paar Mal gesehen, aber wie ist das? Wie muss ich mir, also man steigt an Land mit dem schweren Helm erstmal auf und läuft dann schön ins Meer rein oder
also, man kriegt eine kleine Einweisung, man ist quasi eine Bucht, ich glaube in Europa haben sie gesagt, ist es einzigartig, das ist sonst nur in Australien oder in den USA zu haben, diese Technik. Und tatsächlich kriegt man eine kleine Einweisung, Neoprenanzug, es war schon recht frisch, das Wasser, also wir hatten 20 Grad Wassertemperatur in Lanzarote. Oh ja. Und dann geht man dann ins Wasser und kniet man sich hin, so im Halbtiefen, dass man gerade noch Luft kriegt, dann kriegt man diesen, im knietiefen Wasser, also so, dass man gerade noch so mit den Schultern über Wasser ist. Und dann hiefen da zwei Taucher, die da das begleiten, hiefen dir dann diesen Tauchhelm auf, der wiegt knapp 40 Kilo, wow. Was aber natürlich unter Wasser dafür sorgt, dass du sauber auf dem Boden stehen kannst. Ja. Mhm. Man hat ja da auch ein bisschen Meeresbewegung drin in dieser Lagune, die es da gibt und man muss sich dann auch selber noch an den Händen halten und dann gibt es so ein kleines Pfeifen, da wird permanent dann quasi frischer Sauerstoff aus Flaschen reingedrückt in den Helm und dann geht es dann runter und dann im Prinzip kann man dann unter Wasser laufen.
In welcher Tiefe läuft man da so ungefähr?
Also man geht nicht tiefer wie also sagen wir 2 Meter unterm Wasserspiegel hat man dann quasi über sich, also okay, 2 Meter
ja
über
schon,
sich.
Das ist ja schon trotzdem was, ja. Also.
Ja, also ich würde mal sagen, ich bin 1,80 groß, so 3,80 Meter, 4 Meter maximal.
Und ja gut, ich meine, jetzt je nachdem, wo man das natürlich macht, ist die Frage, was man sehen kann, aber...
Ja, also genau, das war auch so ein Ding. Sie machen natürlich viele Fotos, weil sie die dann auch verkaufen wollen, ist ja völlig klar, ja. Irgendwo. Und aber es gibt tatsächlich auch Kritik, wenn man dann bei denen auf der Homepage das liest, ja, das Foto und überhaupt. Und ja, natürlich, also man muss sich im Klaren sein, man ist nicht in Lanzarote am Great Barrier Reef, ja, wo man 10.000 verschiedene Farben und Fische und Korallen hier und das alles so sieht wie bei Findet Nemo, sondern nein, man hat halt ein paar einheimische Fische. Es ist nicht ganz so bunt wie jetzt in der Karibik oder in so einem großen Tauchgebiet, aber es hat durchaus seinen Reiz, unter Wasser da zu laufen und sich da das Riff anzugucken.
Das Erlebnis an sich im Vordergrund, dieses Feeling eben und weniger jetzt die, sag ich mal, Fischvielfalt und so weiter, sondern es ist so ein bisschen dieses Gesamtpaket im Ende dann.
Ne? Ja, natürlich, man hat schon dieses Taucherlebnis, also wenn man so das vom Schnorcheln oder vom Tauchen her kennt, dann das kommt schon daran und vor allem können das halt auch sehr Ungeübte machen. Das können sogar Leute, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, die haben extra so ein Rollstuhlgestell, wo dann jemand reinsitzen kann, der quasi nicht stehen kann, also auch für Mobilitätseingeschränkte gut handelbar. Die älteste Frau, die es mal gemacht hat, hat ihren 90. Geburtstag da unten gefeiert. Also tatsächlich super Sache. Und wenn man das dann mal testen möchte, fand das was total Außergewöhnliches, muss man so sagen.
Das heißt, du würdest es schon empfehlen, also wenn man Lust drauf hat, also du würdest es nicht abraten, sondern das kann man schon...
Also es kommt auf die Einstellung drauf an, das ist ja immer so. Deswegen sage ich, es ist kein Great Barrier Reef, das kann es nicht sein vor Lanzarote, wenn man da mal geschnorchelt hat oder so, dann weiß man, okay, da gibt es den oder den Fisch oder es ist halt nicht so bunt und gemischt wie jetzt an einem großen Riff.
Aber wenn man sich
dessen bewusst ist und das mag, ja gerne, warum nicht sofort wieder? Also meine Frau hat auch gesagt... Würde sie wieder machen.
Gebucht? Habt ihr vor Ort gemacht? Habt ihr das bei meinem Schiff gemacht? Oder?
Das war tatsächlich ein vermittelter Ausflug übers Schiff. Das haben wir tatsächlich direkt bei meinem Schiff gebucht.
Ah, okay. Ja. Den habe ich, aber das heißt für mich, weil ich bin ja auch immer so, okay, bieten, so selber neugierig, ne? Bieten mein Schiff und AIDA im Prinzip dieselben Touren an. Und das ist zum Beispiel ein Ausflug, den habe ich so in der Form bei AIDA auf den Kanaren noch nicht gesehen. Das heißt,
also wie gesagt, gibt es nur auf Lanzarote und ich weiß jetzt auch nicht, ob andere Kreuzfahrtreedereien da jetzt mit der Agentur mit zusammenarbeiten. Ich fand es jetzt außergewöhnlich, deswegen haben wir es auch ausprobiert und als großartiges Erlebnis abgetan.
Definitiv.
Hat sich gelohnt.
Mhm. Sehr schön.
Ja. Wollen wir weiter? Ich erzähle mal kurz die rechtliche Route, würde ich sagen. Dann gehen wir da einfach mal ganz kurz durch, weil über Kanaren haben wir schon oft gesprochen. Wir waren am Tag drauf, also es gab natürlich anfangs der Reise keinen Seetag, was uns ein bisschen gefehlt hat, weil ich habe eigentlich ganz gern am Anfang der Reise irgendwo einen Seetag dabei,
zum Reingleiten in die Reise, so ein bisschen.
Das hatten wir leider nicht. Muss man mit leben. Am dritten Tag ging es dann schon nach Gran Canaria. Ja, da hat meine Frau versäumt, den Ausflug zu stornieren. Eigentlich wollten wir gar nicht, aber dann hatten wir halt dann doch den Bustransfer nach Maspalomas runter. Dann hatten wir mal pro forma einfach irgendwie angegeben.
Weil der Strand schon schön ist.
Es hat sich dann ergeben, dass wir einen ganz tollen Tag mit 23 Grad und viel Sonnenschein erwischt haben, an dem wir einfach am Strand saßen.
Und ich finde,
ist dazu auch kaum was zu sagen.
Und ich glaube, ich meine, je nachdem, was der Bustransfer kostet, ich glaube, klar kann man auf eigene Faust vielleicht auch hinkommen, aber ich glaube, das ist dann stressfreier, wenn man das wirklich mit so einem organisierten Transfer macht.
Ja, man muss auch dazu sagen, es war ein Sonntag, tatsächlich hätte ich kein Auto bekommen. Ich habe es versucht am Anfang, ich wollte nämlich eigentlich was anderes machen. Wir haben kein Auto gekriegt, weil die alle zu hatten an dem Tag. Hat er auch irgendwas mit Weihnachten noch zu tun, dass die da irgendwie noch so verlängert
werden? Sonntag ist wahrscheinlich schon prinzipiell.
Nee. Aber hat er was mit der Zeit zwischen den Jahren zu tun, dass da ein bisschen weniger Betrieb war?
Ja.
Und von dem her hat es dann perfekt geklappt. Der Transfer vom Schiff aus war auch nicht zu teuer, würde ich sagen. Ich glaube, der lag so bei 20, 25 Euro pro Nase.
Das Wobei ich auch sagen okay muss, ich hatte das auch schon mal überlegt, Maspalomas mit dem Mietwagen zu machen. Und habe dann es deswegen gelassen, weil es gar nicht so einfach ist, da unten einen Parkplatz zu finden.
Ja.
Da ist nämlich ganz viel, bei uns würde man sagen Anwohnerparken, also oder halt Residence Only und also einen öffentlichen Parkplatz, wo man jetzt nicht zu weit zu den schönen Strandabschnitten laufen kann, habe ich zumindest auf Google Maps nicht recherchieren können, weswegen ich dann auch damals zu dem Bustransfer tendiert habe.
Ja, und der Bus, der wirft dich ja direkt unten raus, wo quasi die Dünen anfangen.
Wenn man den Busfahrer hat, der es weiß. Ich habe, glaube ich, in der letzten Folge, wo ich von den Kanaren berichtet habe, dass er uns am falschen Hotel rausgelassen hat und wir dann einmal quer durch die Dünen durchmarschieren mussten. Also wenn man einen guten Busfahrer hat, dann geht das auch.
Nee. Ja, das hat geklappt. Und wie gesagt, Maspalomas, schöner Tag, gibt es gar nicht viel mehr dazu zu sagen. Tag drauf war dann schon La Palma. Wieder eine meiner liebsten Inseln. Wir hatten dann ja auch die Kinder dabei und haben im Prinzip der gleiche Spaziergang gemacht, den wir schon 2020 gemacht haben, als wir alleine da waren. der wunderschön ist, einfach in die Stadt reinlaufen, ja. Die ist wirklich schön, da gibt's so alte Häuser und Balkone und Piratenverstecke und da gibt's noch so ein Museum, das leider ein bisschen nachgelassen hat, wo so eine alte Kogge oder so ein altes Schiff.
In dem Schiffsnachbau,
In dem Schiffsnachbau ist ein Museum drin, genau, so ein Marinemuseum und das war eigentlich sehr, sehr interessant, aber es hat ein bisschen nachgelassen, die haben da einiges geschlossen, was früher zugänglich war und das war jetzt eben nicht mehr, aber für 4,50 Euro als Eintritt, das ist doch dann schon...
Wobei ich echt sagen muss, ich finde es schade, dass La Palma, zumindest bei AIDA, bei meinem Schiff kann ich es gerade nicht so aus dem Kopf beurteilen, zumindest bei den Touren mit den großen Schiffen ja im Standard nicht mit dabei ist, sondern das wird ja nur quasi mit den jetzt Selection-Schiffen oder den alten Sphinx-Schiffen, also alt, also ne? Wir wissen, wie es gemeint ist, Schiffen angefahren wird und eigentlich finde ich es schade, denn theoretisch können auch die großen Schiffe da anlegen. Also es wäre jetzt nicht das Problem, dass der Hafen dafür nicht geeignet ist und dies wirklich mal einfach ein bisschen eine Abwechslung findet zu den anderen Städten auf den Kanaren. Also eigentlich schade und fast schon unterschätzt, würde ich sagen.
Die Relax hat ja jetzt auch da angelegt, also gehen tut's.
Ja, ich habe auch mit der Cosma da schon angelegt, weil damals Madeira ausgefallen ist wegen schlechtem Wetter. Und ja, wir waren das erste große Schiff, aber es geht und... von daher, nee, schade, wünschte ich mir eigentlich auf viel mehr Touren La Palma, weil ich es wirklich eigentlich eine schöne, schöne Insel finde, die auch viel zu wenig Touren mit dabei ist. Also bei AIDA zumindest.
Ja, ja, klar, natürlich. Und ist auch eine, da sie ja keinen eigenen großen Flughafen hat, auch was, wo man seltener hinkommt. Ja? Wenn man mit dem Schiff unterwegs ist, kommst du da eher mal hin. Wenn du jetzt gezielt da Urlaub machen möchtest, musst du nach Teneriffa und mit der Fähre rüber und so weiter. Und das macht ja kaum einer.
Zumindest nicht der klassische Pauschalurlauber, der sagt, ich möchte jetzt einfach mal ein Hotel und meinen Flug. Der hat er definitiv.
Ja, dann kam endlich der erste Seetag, Gelegenheit für uns, das Schiff zu erkunden, weil auch für meine Kinder und für meine Frau war es ja ein ganz neues Schiff, das sie noch nicht kannten.
Ach stimmt, die letzte Reise war, da waren sie, warst du, was? Ja, jetzt,
ja. Ja, richtig. Die bei den Kindern war es ja in Norwegen und meine Frau kannte natürlich die Relax auch noch nicht. Ich war ja alleine an Bord auf der Relax, als die Come Together, als diese Together-Erziehgeschichte war. Und ja, sagen, also bei alle drei sind total begeistert. Ja, die fanden das Schiff wirklich toll.
Das heißt, auch auf den ersten Blick fanden die es gut, wo du auf den ersten Blick gesagt hast,
Nee. ich habe gut gecoacht, muss ich sagen. Ja. Okay, also ich sag ja immer, ich habe sie alle drei gut vorbereitet. Ich habe gesagt, Leute, geht, wenn ihr auf dem Schiff seid, schaltet mal mein Schiff aus und geht alles komplett neutral an. Vergleicht nicht, wenn es irgendwie sich verhindern lässt. Wenn ihr anfangt zu vergleichen, dann braucht ihr 3-4 Tage, bis ihr ankommt. Und ich habe tatsächlich von Mitreisenden auch genau dieses Feedback bekommen, die schon mein Schiff kennen und oh Mensch, bei den anderen ist es so und hier blöd, da blöd. Ja, nee. Und nach der Reise war es dann, es war doch ganz gut. Ja.
Aber hast du ein konkret, also ich verstehe, was du meinst. Es fehlt mir aber so ein bisschen das, ich kann es mir trotzdem noch nicht so richtig vorstellen. Hast du ein konkretes Beispiel, wo du sagst, okay, wenn ich es im direkten Vergleich sehe, ist es vielleicht schlechter, aber wenn ich es alleine betrachte, ohne den Vergleich, ist es eigentlich eine gut gemacht oder hast du
ja, also du kennst ja die Mein Schiff-Flotte jetzt auch nur nicht direkt, nicht persönlich, ja, immer nur vom Hörensagen oder vom Dings. Es ist natürlich so, du hast auf den anderen Schiffen grundsätzlich große Hotspots. Ja. Du hast die Tui-Bar, wo sich fast alles im Innern abspielt. Du hast die Außenalsterbar hinten am Heck, wo quasi sich alle treffen oder am Pool eben die Poolbar, die da unverzichtbar heißt auf den anderen Schiffen. Alle Schiffe von 1 bis 7, ich lass mal die Reihenfolge jetzt weg, alle Schiffe von 1 bis 7 sind sich sehr, sehr ähnlich. Kennst du eines, findest du dich sofort auf allen anderen auch zurecht.
Gut, und das ist natürlich bei AIDA schon insofern anders, da es halt schon drei verschiedene Schiffsklassen.
So schon drei verschiedene Schiffsklassen, aber da sind die Unterschiede sind marginal. Da geht es einfach nur um, auf dem zweiten Pool ist eine Überdachung drüber oder nicht. Mhm. Vier von 6 Schiffen haben einen Döner, 2 haben keinen. Und solche Sachen.
Das wäre jetzt so mein erster Gedanke gewesen. Ne? Also wenn man halt die neuen Schiffe kennt, die ganz neuen, wo man sagt, okay, da gibt es halt dann die Currywurst und den Döner. Und wenn ich halt dann quasi auf den, sag ich mal, mittleren oder kleinen Schiffen, also dann fangen wir mit den mittleren an, da gibt es dann nur die Currywurst, wo man natürlich meckern kann und sagen kann, ja, aber hey, ich hätte aber jetzt gerne einen Döner und so weiter. Wo man aber sagen kann, naja, aber eine Currywurst fast rund um die Uhr, naja, fast, wie gesagt, bis spät in die Nacht zumindest, ist ja auch schon gut eigentlich, wenn ich es mal eben nicht vergleiche. Und ja, so in die Richtung geht es dann wahrscheinlich, ne?
Aber das sind ja marginale Unterschiede. Ja. Tatsächlich.
Aber emotionale Dinge für viele, ne? Natürlich.
Ja, also, das ist, der Döner fehlt mir am meisten auf der Relax, definitiv. Was ich sagen will, die Schiffe sind sich sehr, sehr gleich. Ja? Und jetzt kommt die Mein Schiff Relax daher, die ein völlig anderes Konzept hat. Ja? Also da sind sehr viele Bars. Aber auch, die sind eher gedacht, also viele kleine Bars, die sind nicht ganz so groß ausgebaut. Aber es ist einfach, das ganze Schiff ist drauf angelegt, dass sich die Leute mehr verteilen. Ob das auf dem Oberdeck ist, ob das im Innern mit des Schiffes ist. Es gibt viel mehr kleine Spots, wo man sich niederlassen kann. Und man findet eigentlich immer irgendwas, man findet trotzdem immer Platz. Und jetzt kommt nämlich der Gag. Entschuldigung. Ich war ja auf der Together at Sea, bevor die Mein Schiff Relax getauft wurde. Und da waren 2000 Gäste an Bord, also ungefähr die Hälfte von dem, was maximal Auslastung war. Ich habe das Schiff jetzt zu Weihnachten unter Vollauslastung nicht voller gefühlt. Und das ist eine Aussage.
Ja.
Und diese Aussage haben mir aber auch mehrere Mitreisende so bestätigt, dass andere Schiffe, wenn Vollauslastung, fühlen sich völlig anders an.
Also manchmal,
viel trubeliger.
Ja, ich weiß, was du meinst. Manchmal habe ich ja das Gefühl, wir haben so einen unsichtbaren Draht zueinander. Wir haben ja, also jetzt geht an euch, liebe Krusis, ihr habt es ja schon gemerkt, nach dem Outro, wie man so schön sagt, quatschen ja Thorsten und ich meistens noch so ein bisschen über Themen, die gerade irgendwie uns links und rechts des Weges liegen. Und wie ich ja so bin, bereite ich ja immer auch so ein bisschen was vor dafür. Und das, was ich für heute vorbereitet habe, und ich war eben kurz geneigt, das jetzt schon zu machen, aber nein, wir machen es später. Das passt so wie die Faust aufs Auge zu dem, was du gerade gesagt hast. Jetzt darfst du also gespannt sein, weiter von der Reise berichten und ja, ihr dürft dann später auch gespannt sein, was ich da so
vor. Oder bin ich schon gespannt?
Ja,
auf jeden Fall.
Okay, also das heißt, es war nicht überfüllt, so angenehm, obwohl es voll war.
Es fühlt sich nicht überfüllt an. Also man hat natürlich abends schon, wenn die Bars voll, gerade auch, wir hatten ja auch mal schlechtes Wetter, dann ist schon was los. Aber wenn in der Mein Schiff Bar, die quasi die neue TUI Bar, die es jetzt eigentlich nicht mehr gibt, also die Mein Schiff Bar, wenn dann eben viele Leute sitzen im Atrium, dann geht man 5 Meter weiter, sitzt im Chalet, da ist auch nochmal riesen viel Platz und da ist nichts los zum Beispiel. Also es verläuft sich wahnsinnig gut auf dem Schiff und man hat wirklich immer das Gefühl, man hat mehr Raum für sich als jetzt auf anderen Schiffen. Habe ich so jetzt in der Form erst gemerkt, klar, okay, Schiff ist komplett voll und ich merke das nicht. Mhm. Ja? Und das war schon eins von den Sachen, wo ich sage, wow, haben sie gut gemacht. Da funktioniert, da merkt man, dass dieses neue Konzept doch irgendwo greift und funktioniert. Ich bin total happy gewesen. Jetzt, um schon das Fazit zu ziehen, jeden Tag hat mir das Schiff noch mehr gefallen. Ich würde es auch jederzeit wieder buchen, sofort. Ist also doch Mein Schiff. Das Mein Schiff-Gefühl kam bei mir nach 5 Stunden kam ich und oh ja, okay, ich habe wieder Mein Schiff.
Das beruhigt.
Ja, definitiv.
Aber du kannst trotzdem, so. Also ich lese jetzt trotzdem ich höre zwischen den Zeilen raus, dass du trotzdem die verstehen kannst, die erstmal das ähnliche Gefühl haben, das du auch hattest bei deinem ersten Besuch.
Ja. Wobei ich natürlich auch sagen muss, beim ersten Besuch, da hatte ich ein bisschen anderes Auge auf das Schiff. Ich war natürlich mit Kollegen unterwegs. Da ist man dann doch ein bisschen kritischer. Man schaut hin, Mensch, was ist denn da? Was machen sie denn anders? Und man hat einen anderen, kritischeren Blick dann, wie wenn man jetzt selbst im Urlaub ist. Wenn ich im Urlaub bin, dann mache ich auch mal ein bisschen auf die Bremse und sage, ach komm, lass mal 5 gerade sein und sowas.
Man ist halt Urlaub. Man ist
man hat ja Urlaub.
Genau.
Und ich als Profi habe ja Urlaub. Und als wir da natürlich in der Together at Sea, da wollten wir alles sehen, da hatten wir auch ein bisschen Zeitplan und dann war das doch eine andere Nummer, als jetzt tatsächlich Urlaub zu machen und ich bin sehr positiv überrascht, wie sich das alles entwickelt hat. Das Essen hat sich zum absolut Positiven entwickelt. Ich war ja schon sehr skeptisch, was diesen Griechen an Bord anging. Wir haben da auch das gegengetestet, zu Mittag gegessen beim Griechen in der Taverna Dionysos. Ich hatte sehr gutes griechisches Essen. Es war jetzt nichts Weltbewegendes, aber es war sehr gut. Ich
kann mich zu erinnern, dass bei dem letzten Bericht der Grieche nicht so gut wegkam.
Richtig, und bei allen, ja. Und da haben sie tatsächlich, da haben sie was getan. Also wir haben wirklich gut griechisch gegessen, das war vollkommen in Ordnung.
Das heißt, man hört aufs Gästefeedback.
Man hat zumindest auf jemanden gehört. Also ob es die Gäste waren oder ob es die Profis waren, die an Bord waren, oder doch dann jemand, der das tatsächlich mal durchgetestet hat, vom Qualitätsmanagement, sei dahingestellt. Aber man hat auf jeden Fall was getan. Ich habe an Bord nicht Schlechtes zu essen bekommen. Und das war ein großer Kritikpunkt am Anfang, als noch nicht alles so richtig eingespielt war. Kann ich nicht unterschreiben.
Ja, also gut, das habe ich immer wieder mal gelesen und gehört, aber ich glaube, das sind auch die Probleme, in Anführungszeichen, die man am leichtesten abstellen kann. Ne? Das ist natürlich...
Natürlich, klar. Ein paar schöne Neuerungen zu den anderen Schiffen zum Beispiel auch, die erwähnenswert sind, wo man auch sagen muss, Mensch, da haben sie auch wieder auf die Leute gehört oder zumindest vielleicht Altes. Ich muss noch kurz einen Exkurs machen. Ja. Also wir hatten ja genau diese Reise, meine Frau und ich, 2020, kurz vor Corona auf der Mein Schiff Herz, genau diese Tour. Mhm. Gleiche Streckenführung. Die Mein Schiff Herz lag jetzt viermal neben uns, als quasi auch am Kai, also die ehemalige, die jetzt Marella Voyager, ja, damals die Mein Schiff Herz. Und ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich fühlte mich manchmal an Bord der Mein Schiff Relax, wie wenn sie so ein bisschen einige Sachen, die den Charme der Herz ausgemacht haben, so ein bisschen auf die Relax rüber transportieren wollten. Und das ist mir immer wieder aufgefallen, wie zum Beispiel inzwischen, und das gibt's bei den anderen Mein Schiff Schiffen nicht, man kann ins Theater Getränke mit reinnehmen. Das sind überall jetzt Tischchen. Okay. Und das gibt es auf den anderen 1 bis 7 nicht. Sowohl an der, wie heißt das, das was auf den anderen Schaubühne oder Klanghaus heißt, heißt jetzt hier auf der Mein Schiff Relax, die kleine Bühne, also die mehr Comedy und Theater und sowas ist. Da heißt das jetzt Blaue Flora. Und ist auch eine eigene Bar noch mit dabei und auch da darf man Getränke mit reinnehmen. Aber auch im großen Theater sind jetzt Tische und man kriegt dann vorher, bauen sie dann so einen Getränkestand auf, eine kleine mobile Bar, wo sie dann hinstellen und dann darf man sich da was mitnehmen. Das ist eigentlich auch ganz schön und entspannt das auch so ein bisschen.
Gut, ich kenne es jetzt natürlich nur so, von daher ist jetzt für mich...
Ja, also wie gesagt, auf den anderen Mein Schiffen ist es nicht mehr. Das war nur auf der Herz und das haben sie quasi wieder reaktiviert. Und ich finde, das tut dem Theater gut. Sie haben ein paar tolle Schauspieler an Bord gehabt. Gab es dann das eine oder andere, also zwei Schauspieler haben da ein paar lustige Theaterstückchen aufgespielt. An Silvester hatten wir ein Live-Dinner for One mehrfach, ja. War sehr, 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 sehr gut umgesetzt. War echt cool. Wir hatten eine wahnsinnig, jetzt gehen wir kurz aufs Entertainment ein, wir hatten eine wahnsinnig gute Rockshow, wo ich sagen muss, das war, glaube ich, das Beste, was ich bei Mein Schiff jemals gesehen habe.
Wenn du es aber jetzt vergleichst mit anderen Reedereien, immer noch, also ich meine, warum frage ich so? Ich hatte gerade letzte Woche mit einem Kunden gesprochen, der vom Entertainment zumindest bei Mein Schiff nicht so begeistert war.
Es war die Weihnachts- und Silvesterreise. Ich kann es jetzt natürlich nicht verifizieren, wie es weitergeht, aber die Rockshow spielen sie wohl öfter. Und die war wirklich sensationell gut. Die hat einiges, also ich schwärme ja immer von der Euribia, von der Big Band.
Ja.
Dann kommt mein Erlebnis von dieser Rockshow direkt dahinter.
Okay, dann muss es auch in objektivem Maßstab gut gewesen sein. Oder sehr gut.
Definitiv. Also es waren natürlich ein oder andere Sachen. Ich fand jetzt zum Beispiel die DJs, die an Bord waren, nicht so super. Aber das ist Geschmackssache, da kann man auch nicht drüber streiten. Das will ich jetzt auch gar nicht breittreten oder irgendwie in irgendeiner Sache ändern. Die Shows waren okay, die anderen, die ich so gesehen habe, oder alles andere, was vom Entertainment war, war okay. Es war jetzt aber noch nicht auf dem Level, wie es jetzt zum Beispiel MSC hat, weil die haben halt immer wirklich sensationelle Sänger an Bord, zum Beispiel, wo man sagen muss, boah, was machen die denn da? Warum sind die auf dem Schiff und nicht irgendwo anders angestellt und verdienen ihr Geld da?
Aber wo du gerade Entertainment und Weihnachten und Silvester angesprochen hast, ich meine, ihr wart ja jetzt quasi kurz nach Weihnachten an Bord und wir haben es ja vorhin schon angesprochen, Thema Weihnachten an Bord. Bord. War das Schiff dann auch noch so ein bisschen weihnachtlich geschmückt, dekoriert und so ein bisschen?
Absolut. Toller Weihnachtsbaum, überall alles auf weihnachtlich dekoriert. Und an jeder zweiten Ecke gab es einen Tisch, der aufgebaut war. Meistens stand ein Lebkuchenhaus und ein Teller mit Gebäck oder mit Keksen und Gebäck. Man konnte sich permanent bedienen an Vanillekipferl und an allem Möglichen.
Der Zuckerhaushalt wurde auch auf dem Schiff auf hohem
auf die Probe gehalten, gestellt, ja. Okay. Ich muss mal kurz was trinken.
Mit. Ja, ja. Okay. Das heißt, also man kann auch, ich meine, jetzt ist die Frage, Kanaren ist jetzt nicht winterlich, aber auch nicht hochsommerlich. Das heißt, man kann aber trotzdem auch seinen weihnachtlichen, wie soll ich sagen, wie formuliere ich
es? Also man bekommt schon ein bisschen Weihnachtsfeeling, ja, genau. Auf jeden Fall.
Man kann auch in Stimmung kommen, auch wenn man quasi an Bord ist und nicht zu Hause.
Also ich fand die Gebäckteller fand ich sensationell, also war wirklich gut. Aber tatsächlich ab dem 28. waren die dann auch weg. Ja, da gab es dann auch, es war ganz toll. Aber normalerweise läuft bei Mein Schiff so am Deck, am Pooldeck etc. immer so ganz leicht, ein bisschen loungige, Elektro angehauchte Lounge-Musik so im Hintergrund, wo so ein bisschen dudelt. An Weihnachten war es die komplette Weihnachtsplaylist. Also da kam alles, was man so aus dem Radio kennt, wirklich toll. Auch nicht aufdringlich, aber es war überall irgendwie Weihnachtsstimmung. Ja.
Das im Hintergrund.
War tatsächlich sogar schade, dass es dann schon umgestellt haben wieder auf die normalen Lounge-Geschichten. Ja. Das war tatsächlich schon interessant.
Aber würdest du so, aber war dann auch zum Beispiel, jetzt weiß ich nicht, ob das noch weihnachtlich, aber das die Menüs auch dann entsprechend so ein bisschen, sag ich mal, weihnachtlich, winterlich oder würdest du sagen, das wie es im Schnitt immer irgendwie ist? Also standen.
Also das Essen war das. Also sie machen wohl ein Weihnachtsmenü, da habe ich leider keine Karte finden können. Habe auch ehrlich gesagt nicht nochmal explizit danach gefragt, ob sie sowas haben. Aber an Silvester hat es wohl auch ein Menü sein sollen. Man musste auch für Silvester im Restaurant Platz, also einen Timeslot sich buchen, weil sonst durfte man nicht im Atlantik essen gehen, sonst musste man dann doch ins Bedienrestaurant, ins Buffet-Restaurant gehen.
Das heißt, auch wenn sonst quasi eigentlich die Uhrzeit keine Rolle spielt, in dem Fall dann schon.
Genau, in dem Fall hatte man sich einen Timeslot reservieren müssen. Vom Menü, vom Silvestermenü, es war schon okay. Es war nicht viel Unterschied zum Standard normalen Essen, das es sonst noch gibt. Es war gut, aber es war jetzt nicht, dass man sagt, boah, war das jetzt aufgefahren, 3 Klassen besser. Das war's dann.
Okay.
Ich persönlich jetzt wahrscheinlich, ich habe auch das mit dem Timeslot nicht ganz kapiert, warum sie das gemacht haben, weil wenn sie kein so ein besonderes Menü machen, wo man sagt, okay, das ist jetzt mega außergewöhnlich, ja, warum dann nicht alle Leute wie sonst auch bedienen?
Was ja auch funktioniert.
Was ja jeden Tag funktioniert. Es ist höchstens, man hat irgendwie auch von anderen Schiffen eine Erfahrung mitgebracht, dass gerade in Silvester die Leute mehr sitzen bleiben und man deswegen nicht jeden bedienen könnte.
Ja,
das könnte natürlich der Grund dafür sein.
Tisch blockiert und dann natürlich.
Genau.
Genau.
Aber das hätte man ja auch anders lösen können. Man sagen, okay, wenn es fertig ist, dann bitte aufstehen und gehen.
Ja. Ich meine, das ist ja in den Spezialitätenrestaurants bei AIDA auch so, dass wenn du einen Tisch hast, dann ist halt klar, okay, der Tisch ist an dem Abend noch ein paar Mal belegt und dann hast du halt nach einer gewissen Zeit einfach langsam dann, und das ist ja auch kein Stress, ja, das ist ja auch genug Zeit, aber dann ist es halt langsam auch Zeit, irgendwann zu gehen und dann
eben den Tisch Genau, also wie gesagt, Essen wirklich gut, ansonsten Schiff. Ich muss noch was zum, wir haben ja, als ich von der Relax erzählt hatte, über die Burlesque-Show gesprochen.
Oh ja.
Auch die habe ich mir, meine Frau auch neugierig war, die wollte das dann auch mal sehen. Wir haben uns die gleiche Show nochmal angeschaut, es ging vom Termin nicht anders. Also ich hab einen 1:1 Vergleich mit der gleichen Show, Glam of the Seas. Und ja, was soll ich sagen? Sie haben einen anderen Konferencier oder eine andere Konferencier, wie auch immer, ist ein Travestiekünstler. Ich weiß jetzt nicht, welches Pronomen ich benutzen soll. Ja, hat er nicht erwähnt. Gruß geht trotzdem raus. War nicht ganz dick, also war wirklich gut. Die ganze Show war perfekt gut und ich habe ja auch erfahren inzwischen, dass wahrscheinlich auf der Flow ebenfalls eine solche Show installiert wird, wenn die dann kommt im Sommer. Weil die Show tatsächlich wohl jeden Tag ausgebucht ist. Sie haben auch jetzt an Bord zum Beispiel noch Zusatzshows aufgelegt, weil so viel Nachfrage war.
Ist ob das jetzt an Silvester Tag, lag?
Nein, nicht mehr. Die war anfangs so gedacht, dass die jeden Tag stattfindet. Allerdings ist es jetzt wohl maximal zweimal pro Fahrt, also zweimal pro 7 Tage, beziehungsweise dreimal, wenn sie dann 2 an einem Tag machen. Und zwischendrin gibt es dann aber noch so eine Dinner-Varieté-Show, wo eventuell auch noch was mit drin ist. Dann ist das Lacage als Location auch tatsächlich noch mehrfach benutzt. Da sind dann auch zum Teil Casino-Spiele mit drin oder es gibt auch andere Karaoke. Es gibt Karaoke jetzt an Bord, das dann im Lacage stattfindet. Ja. Gibt es auch ganz ein großes Novum, habe ich mir ja immer gewünscht. Und das ist auch so ein Punkt, was übrigens auffällt, dass man versucht, viele Locations doppelt zu benutzen und noch andere Sachen da stattfinden zu lassen, um einfach mehr Veranstaltungen übers Schiff zu verteilen. Ja.
Und da bist du wieder bei dem Punkt, den du vorhin gesagt hast, die Leute einfach auf dem Schiff zu verteilen, damit die jeweiligen Spots nicht, dass es nicht den richtig Hotspot gibt, ne?
Sondern
dass
genau. Es wirklich. Und das merkt man, dass sie das versuchen und es funktioniert. Es funktioniert, würde ich sagen. Mhm. Also, wie gesagt, die Lacage-Show, ich bin gerade schon wieder abgeschweift, bevor ich es vergesse, meinen Gedanken, weißt du, was ich nämlich sagen wollte, als ich der Together at Sea war, war natürlich ein außergewöhnlicher Travestie-Künstler, der außergewöhnlich gut singen konnte. Da habe ich gesagt, und das ist wirklich ein Riesenkompliment, der hat damals Skyfall besser gesungen als Adele selbst. Oha. Und das ist wirklich, wirklich großartig gewesen. Der jetzt hatte eher die Katharina Thalbach-Stimme, wenn du die kennst. So ein bisschen rauchig. Ich
habe jetzt aber keine Stimme so direkt im Kopf.
Ja, so die hat man eher so bei einer älteren Hexe oder so, kannst du dir so vorstellen. So rauchig, raubeinig und so. Hatte auch seinen Charme, war auch schön, war auch charmant, aber hatte halt nicht nochmal diesen Glamour, diesen Glitzerpunkt, den der andere draufgehauen hat. Aber insgesamt war die Show genauso gut, genauso pfiffig. Und ich hatte sogar das Gefühl, dass das Publikum noch deutlich mehr mitging, als wir damals da waren mit lauter Kollegen oder mit lauter
Profis. Ich erinnere mich damals, du hast ja auch wir haben viel darüber gesprochen, dass das ja auch, also die Künstler, die diese Show machen, ja von einer bestimmten Agentur oder von einer bestimmten ja, wie nennt man es?
Ja, das ist eine Künstlertruppe. Genau.
Das sind aber noch die gleichen, ne?
Das sind noch die gleichen und ich glaube auch, dass die auch die Mein Schiff Flow dann bespielen werden. Die sind da wohl groß im Ding. Gibt auch im Pulverhaus Theater in Berlin oder was, Pulverhaus Kabarett. Ich bin da jetzt nicht so ganz tief drin, was es da alles gibt, aber auch im Friedrichsbau Varieté heißt es, glaube ich. Ja. Ja. Auch da spielen die schon eine größere Truppe und tatsächlich.
Ich bin ja jetzt selber sehr gespannt. Ich bin ja jetzt im Februar auf der Ida Perla, die ja auch das
schon Club
erwähnt, die Nightfly Bar. Genau. Und ich habe jetzt gesehen, seit ein paar Tagen kann man auch die Burlesque-Show buchen. Und meine Frage nach dem, wie oft, weil mir ist aufgefallen, die wird halt auf der Route 2-mal pro Woche angeboten. Mhm. Was jetzt in meinem Fall so ein bisschen kollidiert mit unserem sonstigen Programm. Deswegen habe ich mir noch keine Tickets reserviert. Bin aber sehr gespannt und mal gucken, ob ich doch einfach mal reserviere vorab und dann einfach gucke, dass ich es machbar mache. Aber nein, ich wollte deswegen wissen, wie oft das bei euch gespielt wurde, aber 2-mal pro Woche scheint dann sozusagen wohl die Frequenz zu sein, die man dann gut voll kriegt, ohne jetzt quasi jeden Abend dann irgendwie nur vor halb leerem Haus spielen zu müssen.
Ja, ja.
Und was das also angeht, ich bin gespannt.
Meiner Frau hat so gut gefallen, die wollte am besten am nächsten Tag in die Zusatzshow, wo sie dann die andere Show. Also es gibt ja 2 Shows quasi. Ja. Und die wollte dann die andere auch noch sehen. Er hat gesagt, oh Mensch, gehen wir dann doch. Und dann haben wir gesagt, ja, komm, Silvester, können wir die Kids nicht alleine lassen oder wollen wir jetzt die Jungs nicht alleine lassen? Und dann haben wir dann das drauf verzichtet. Aber tatsächlich, meiner Frau hat es auch gefallen.
Sehr gut.
Ja, ja, und dann sind wir ja schon bei Silvester. Silvester. Ja, wir hatten den Tag in Funchal. Und dann leider, also die ganze Woche war eigentlich relativ gesegnet mit dem Wetter. Wir hatten Glück, als bevor der große Wintereinbruch hier in Deutschland kam, sind wir weggeflogen. Erster Tag war ein bisschen frisch, alle anderen Tage waren eher immer wärmer. Und dann hat uns in Funchal das schlechte Wetter erwischt. Wir hatten Regen vorausgesagt. Auf die Nacht wurde Sturm vorausgesagt, deswegen habe ich vorhin eingangs erwähnt, die Silvesternacht war Sturm vorausgesagt und dann wurde sogar, also wir hätten eigentlich ursprünglich bis um 23 Uhr im Hafen bleiben sollen, dann aus dem Hafen raus auf die Ankerposition direkt vor der Stadt und dann erst abfahren. Und der Hafenaufenthalt wurde schon am Tag vorher wegen Wetter gekürzt auf 16 Uhr. Oh, okay. Also wir hatten nur morgens bis 16 Uhr dann oder bis 16 Uhr dann Zeit, in die Stadt reinzugehen. Es hat auch geregnet. Wir hatten jetzt nichts groß geplant. Unsere Tour mit den Jeeps haben wir rechtzeitig wegen Wetter abgesagt. Und ich bin dann mit dem Sohnemann einfach ein bisschen durch die Stadt gelaufen. Noch ein bisschen, dass er auch mal da
ist. Da
wollte unbedingt ins Cristiano Ronaldo Museum hin und so. Und ich meine, ich habe ja Funchal eine Woche gesehen, schon im Oktober. Ich habe jetzt da auch nicht so viel
gehabt. Ihr wart ja quasi erst da.
Ja, genau. Wir waren erst da. Von dem her war es nicht ganz so spannend. Ja, aber tatsächlich 16 Uhr hieß es dann auslaufen, auch mit der Begründung, man möchte nicht im Hafen festsitzen für den Fall, dass der Hafen für größere Schiffe gesperrt wird. Es war wirklich für die Nacht widerlicher Sturm angesagt. Richtig 4 bis 5 Meter Wellengang waren angesagt, dass das nicht so ganz wenig ist.
Ja, ja.
Es war schwerer Regen angesagt, also richtig böse. Und Captain meinte dann, wir fahren jetzt um 16 Uhr dann gleich auch raus, fahren auf die Leeseite der Insel, also windabgewandte Seite, und verstecken uns da ein bisschen, dass jeder so in Ruhe noch sein Silvestermenü zu sich nehmen kann, fahren dann erst kurz vor 11 wieder zurück vor die Stadt, ankern dann, schauen uns Feuerwerk an und gucken dann, dass wir so schnell wie möglich aus dem Schlechtwetter rauskommen. Ja, dementsprechend hatten wir natürlich Lust auf das Feuerwerk, ja. Aber irgendwas meint's mit mir immer gut, wenn ich unterwegs bin im Urlaub, weil ja, das ist einfach so eine Sache. Wir hatten Glück. Tatsächlich so ab 11 kam eine Wetterlücke. Das schlechte Wetter ließ noch auf sich warten und hat sich um 5-6 Stunden verspätet. Wir hatten tatsächlich trocken um Silvester rum. Wir hatten jetzt leider nicht das Glück, dass das Schiff so rumgeankert hat, dass unsere Kabine Richtung Stadt gezeigt hätte, sodass wir auf der Kabine sein konnten. Wir mussten dann auch aufs Pooldeck hoch. Da war natürlich Riesengedränge und überhaupt, also da haben sich die Leute schon ein bisschen altblöd angestellt, wo man sagen muss, ja Mensch, also kann man doch ein bisschen anders machen.
Ja, aber gab es denn zumindest von Mein Schiff ein Gläschen Sekt an Silvester?
Ja, natürlich, gibt's ja immer. Kannst ja so viel Sekt trinken, wie du willst.
Da spricht der AIDA-Fahrer in mir.
Ich verstehe deine Frage nicht.
Ich ziehe die Frage zurück.
Ja. Nee, also klar, Sekt gibt es immer, aber sie haben natürlich viele Sektstände an Silvester aufgebaut, dass auch jeder so sein Gläschen hat. Sie haben auch übrigens, muss ich übrigens mal einen Shoutout machen an Mein Schiff. Sie haben ja die Barkarte verändert und jeder immer, oh, sie machen immer weniger. Ja. Nein, die neue Barkarte ist sensationell gut. Die haben so tolle Drinks damit drauf. Es gibt nur einige wenige Klassiker, die du nicht mehr kriegst, wie jetzt zum Beispiel einen Gin Fizz kriegst halt keinen mehr. Also Gin Tonic und alles kriegst du aber trotzdem noch. Dann haben sie keine günstigen oder billigen No-Name Tonic Waters. Die haben nur Thomas Henry Tonic Water Zeug. Also wirklich vom Feinsten. Und worauf ich jetzt auch raus will, heute rede ich sehr viel. Die alkoholfreie Karte ist inzwischen sensationell. Die hatten alkoholfreien Sekt an Bord, alkoholfreies Bier, alkoholfreies Weizenradler. Ja, also auch aus der Flasche direkt schon dabei. Der alkoholfreie Sekt und sogar alkoholfreien Wein, was auch wirklich selten ist, was man heutzutage, also bisher noch
kriegt. Der auch, ich bin jetzt kein Weintrinker, aber was ich so höre, alkoholfreier Wein ist auch selten gut.
Der ist tatsächlich gut gewesen. Also war trinkbar und auch der alkoholfreie Sekt ist super.
Also den kann ich bei AIDA auch, den kenne ich, der ist auch super. Also das alkoholfreier Sekt geht gut.
Ja.
Alkoholfreier Wein höre ich bei vielen, also jetzt nicht bei meinem Schiff, sondern ganz grundsätzlich, ne, ist halt oft so ein, naja.
Ja, also tatsächlich, und das ist natürlich auch alles inklusive und das ist schon eine schöne Sache. Und also deswegen mein Shoutout, danke an die Leute, die diese Barkarte erfunden haben oder es sich erdacht haben, die ist wirklich super. Also jeder, der da was drüber sagt, liegt falsch. So, wo sind wir denn? Beim Sekt. Wir hatten alle einen Sekt in der Hand. Ja. Jetzt kam dann natürlich das Highlight. Alle standen draußen und was soll ich sagen? Ich bin jetzt kein großer Feuerwerk-Fan oder ich habe auch zu Hause nie Feuerwerk. Also von dem her, ich bin halt in dieser, wir haben Haustiere und dann eben wird auch nicht geballert.
Ja.
Aber ich glaube, das war das eindrucksvollste Feuerwerk, das ich in meinem Leben jemals gesehen habe oder auch sehen werde, weil das war Oliver, ohne Quatsch, das Feuerwerk ging los relativ pünktlich. Es ist ja eine professionelle Geschichte.
Das wollte ich gerade fragen. Du hast mir ja ein Video geschickt. Ja. Und ich, also erstmal nur auf dem Video war es schon sensationell, aber das sah auch nicht nach, jeder knallt mal das hoch, was er gerade da hat, sondern das sah ein bisschen koordiniert aus.
Nee, das ist koordiniert. Die versuchen auch fast jedes Jahr den Weltrekord fürs Guinness-Buch zu brechen in Funchal. Es gibt einen Grund, warum da so viele Schiffe sind. Und Oliver, ohne Quatsch, ich habe 10 Minuten vergessen, meine Kinder oder meine Frau zu umarmen, weil wir den Mund nicht zukriegten. Und auch meine Frau hat 10 Minuten nur mit offenem Mund dagestanden und gestaunt. Das war atemberaubend, ist das richtige Wort. Also mir fehlen jetzt die Superlative dafür. Aber ich glaube, sowas sieht man nicht alle Tage. Aber
jetzt muss ich mal noch fragen. Also ich weiß, also Bekannte von mir haben mal Silvesterabend auf so einem Fernsehturm verbracht, weil sie dachten, ah, super, von da oben wunderbare Sicht, und waren hinterher enttäuscht, weil so ein Feuerwerk fliegt ja, keine Ahnung, 25, 30, 40, 50 Meter, viel mehr nicht. Und wenn du dann von dem Turm von 200 Meter runterguckst, wirkte das gar nicht so faszinierend. Wie ist das jetzt auf dem Schiff, wenn du es, ich weiß nicht, wie weit ihr vom Hafen weg gewesen seid oder von der Stadt?
Lass es ein Kilometer gewesen sein.
Wirkte trotz der Entfernung noch wirklich so imposant, weil Feuerwerk lebt ja oft auch von diesem Gefühl, mittendrin zu sein, ne? Dieses
imposanter und so weiter. Imposanter. Du hast die Bucht von Funchal vor dir. Hinten dran ist quasi ja der Berg, die ja relativ hoch gehen zum Monte etc. Ja? Also die ganze Stadt ist ja im Berg drin. Ne? Ja. Und vor dir dieses Feuerwerk, das da den ganzen Himmel erleuchtet und auch wirklich riesengroß ist. Man muss es schon so sagen. Also die haben schon... Wow.
Die ganze Bucht entlang, ne?
Also, was sagst, die ganze Bucht entlang ist das professionelle Feuerwerk. Und das ist nicht nur ein bisschen. Also wirklich ohne Scheiß, ich habe noch nie sowas gesehen und das ist eindrucksvoll.
Also das ist sozusagen die Empfehlung für jeden, unbedingt mal die Kreuzfahrt Madeira zu Silvester.
Madeira zu Silvester. Ob es eine Kreuzfahrt sein muss, weiß ich nicht, aber Madeira zu Silvester ist total...
Ja, die Frage ist, wie wirkt es, wenn du quasi in der Stadt bist, an einem Punkt, dann kriegst du ja dieses Panorama-Feeling doch.
Du kannst ja dich entsprechend am Berg postieren, dass du das dann auch so siehst. Ja, du hast halt im Hintergrund die Schiffe und die Schiffe haben im Hintergrund die Stadt. Das ist eins wie das andere. Aber tatsächlich, also vom Feuerwerk her war das schon wirklich sensationell. Also du hast nur die letzten 2 Minuten davon gesehen, da auf dem Bild, und glaube mir, also das, was du auf dem Video rüberkommt vom Feeling an Bord, weil du hast ja einen ganz anderen Blickwinkel wie jetzt so eine Handykamera. Ja, ich habe auch ganz, ganz bewusst selbst eigentlich fast keine Bilder gemacht. Das eine Video habe ich dir aus einer WhatsApp-Gruppe rausgeschickt, das ist gar nicht von mir. Ich wollte das mit eigenen Augen haben und nicht durch irgendein Display anschauen.
Das ist ja oft so, dass man, wenn man im Urlaub quasi durch die Videokamera guckt, dann kann man sich seinen eigenen Urlaub auf Video hinterher zwar angucken, aber dieses Feeling vor Ort...
Du fängst diesen Zauber nicht ein, du hast keine Chance, diesen Zauber einzufangen. Keine Chance, das geht nicht. Also war wirklich sensationell gut. Also
kann man nicht vielleicht auch mal so ein Rat von jemandem, der früher wirklich die Kamera immer im Anschlag hatte, egal ob Video oder Foto. Ja. Und mittlerweile lasse ich die oft einmal einfach unten und sage, nee, ich nehme einfach jetzt mal diesen Moment mit. Ne? Ich nehme dieses Gefühl mit, mache vielleicht ein kurzes Bild, und aber ansonsten einfach genießen. Das ist so meine Empfehlung für den Rest von euch.
Sehr gute Jahr. Empfehlung.
Mal ein paar Bilder weniger und einfach mal was für die Erinnerung, weil das ist meistens das viel Schönere als das Foto irgendwo im Album, wenn man es noch irgendwie ausdruckt oder nur noch auf dem Handy hat, vielleicht heutzutage. Ne? Naja, wunderbar. Und dann war sozusagen die Reise an dem Höhepunkt angelangt.
Ja, natürlich. Also es gab dann an Bord mehrere Silvesterpartys, überall mit einem anderen Ansatz. In der Blauen Flora war mehr Schlagerparty. Im Theater war dann, man hat natürlich alles nach innen verlegt hauptsächlich, weil man dachte, es wird halt ziemlich nass oder es wird halt schlechtes Wetter. Man hat im Theater dann die normale Party gestartet. Oben war 90er Disco mit Techno aufgelegt in der Arena. Man hatte ganz viele, also selbst da hat man es geschafft, das zu dezentralisieren und nicht den einen Spot zu haben, sondern über das ganze Schiff wie eine Menge Partys. Ja? Man konnte sich da von einer Party in zur nächsten treiben lassen. Ja. Super Feeling, also war echt coole Sache.
Zum Feeling dazugehören, wir hatten es vorhin ja schon mal von MSC und dem Feeling da an Bord. Da gibt es ja diesen Gala-Abend, wo die Leute sich ja wirklich also in Schale werfen ohne Ende. Wie war das an Silvester auf mein Schiff?
an Silvester tatsächlich das erste Mal, dass ich es bei meinem Schiff auch so gesehen habe, dass man mit einem Gala-Kleid oder mit einem Anzug auch nicht underdressed ist oder overdressed.
Das heißt, es war nicht ein paar Vereinzelte, es war schon sozusagen...
Nein, das haben tatsächlich viele gehabt an Silvester, sich stylisch anziehen, viel Pailletten, viel... man hat Männer mit Frack und Fliege gesehen, also es gab alles. Ja. Okay. Gab aber auch die ganz normalen Urlauber, die nur ihre Jeans und ihr T-Shirt anhatten. Also war wirklich rund alles.
Aber hast du würdest du sagen, man fühlte sich dann aber auch jetzt nicht fehl am Platz, sondern es war auch okay?
Nein, war auch okay. War alles okay eigentlich irgendwie. Man hat da gemerkt, okay, die haben Spaß dran oder die wollen das jetzt heute so und der andere möchte halt sich da nicht mit beteiligen. Das ist Event, doch vollkommen ne? in Ordnung. Ne?
Und wenn ich zu Hause weggegangen wäre, hätte man wahrscheinlich sich genauso schick gemacht und dann...
Genau.
Ja, faszinierend.
Also war was Besonderes, würde ich doch sagen, ja, absolut.
Wow. Ja, also...
Und ja, dann war, um es einfach jetzt dann auch zum Ende zu bringen, am nächsten Tag haben wir natürlich die Ruhe genossen. mit dem letzten lang Ausschlafen, mit dem letzten Seetag, wo es dann zurückging Richtung Teneriffa. Wir hatten auch etwas Wellengang an dem Tag, hat der Captain auch angesagt, direkt dann mit 4 Metern ungefähr. Und das Schiff wird sich halt auch bewegen, da kann man nichts gegen tun. Aber auch insgesamt so ein schöner Tag noch verbracht, nochmal das Schiff genossen und am Tag drauf ging es dann morgens auch schon wieder nach Hause Richtung Frankfurt.
Aber das klingt trotzdem alles in allem nach einer schönen Auszeit zum Jahreswechsel.
Die war es absolut, ja, absolut.
Also
kann ich nicht Nein sagen.
Sehr, 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 sehr schön. Keine Folge ohne Seemannsgarn. Ob das heute jetzt zum Thema passt? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber es ist mal eins, wo ich sage, das kann man auch mal drüber sprechen. Also hier unser
Seemannsgarn.
Ich habe heute mal, ich glaube, es würde eher unter dem Buchstaben P passen, auch wenn der Oberbegriff in dem kleinen Lexikon, wo ich immer nachschlage, ist unter O drin war, und zwar das Oberbett, besser bekannt als Pullmannbett. Weil oft ist ja so die Frage von Gästen, weiß nicht, wie es bei dir ist, die dann irgendwie zu dritt, zu viert, zu fünft in der Kabine und dann sich die Fotos angucken und sagen, ja, aber wo sollen denn die Leute schlafen? Wie geht das denn? Und so weiter. Also wer es noch nicht kennt, für euch Grusis, die ihr vielleicht das erste Mal überlegt, auf ein Schiff zu gehen und vielleicht zu viert, zu fünft eine Kabine teilen wollt und euch fragt, wie soll das nur funktionieren? Es gibt Betten, die man auf manchen Fotos gar nicht sehen kann, weil sie in die Decke eingelassen sind und die man erst ausklappen muss. Und das sind die sogenannten Pullman-Betten, die man nur mit einer kleinen Leiter erreichen kann. Und da ist dann die Decke auch ganz oft ganz knapp über einem. Also wer da schläft, der sollte jetzt, glaube ich, nicht so an Platzangst leiden, weil das könnte dann vielleicht so ein bisschen schwierig werden. Aber im Grunde kann man da, glaube ich, ganz gut schlafen. Normale Matratze, alles wunderbar. Also das funktioniert schon ganz gut.
Bei den Mindschiffs gibt es die nur ganz, ganz, ganz selten und vereinzelt. Also, ich glaube, die haben sie gar nicht mehr.
Wie macht mein Schiff das mit 4 oder 5 Personen in der Kabine?
Maximal 4. Auf den normalen Balkonkabinen maximal zu 4. Und dann wird die Bettcouch ausgezogen auf ein Doppelbett.
Ah, was bei AIDA quasi nur ein Personen-Bettcouch ist, richtig, mit dem Pullman-Bett oben drüber, ist dann bei mein Schiff die Doppelbettcouch.
Wobei natürlich, wenn man 15-jährige Teenager hat, ist vielleicht das Pullman-Bett die bessere Lösung. Gerade wenn sie schon ein bisschen größer sind. Ja, wenn die Doppelbettcouch, wenn sie sich halt noch gegenseitig
ist
dann schon schwieriger. Ja, nicht nur das, aber Teenager sind ja auch nicht immer nur happy miteinander. Ja,
da verstehe.
Braucht man dann doch mal ein bisschen Ruhe. Und in Pfingsten werden wir auf der Costa Toscana ja tatsächlich auch Pullman-Betten haben.
Ich bin
da habe ich
es so
ja gesehen. Ja, ja, da haben die Balkonkabinen in 4er Belegung, haben unten die Einzelbettcouch und oben kann ich ein Bett dann rausklappen.
Das ist halt das, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, die Toskana und die Smeralda sind natürlich die Schwestern von Nova und Cosma und damit natürlich ähnlich von dem. Aber ich bin so gespannt, was du berichten wirst. Und ich hatte ja mit dir vorher schon kurz gesprochen. Tun wir alle nichts, aber unbedingt auch eines der beiden Schiffe mal dieses Jahr noch angucken, um mal wirklich so den direkten Vergleich, wenn man als eingefleischter AIDA-Fahrer auf die quasi Schwestern kommt von Costa, wie sich's anfühlt, ne? Wie man sich so.
Deswegen mache ich das ja auch.
Ja, wobei du natürlich jetzt mit dem Mein Schiff-Blick kommst. Das ist ja nochmal eine andere Sicht. Von daher, ich glaube, sogar unsere beiden Sichten würden sich wahrscheinlich unterscheiden.
Ja, das mag sein, aber ich bin ja auch bei MSC unterwegs, weißt du, ich habe ja auch schon meine MSC-Erfahrungen unter anderem und damit rechne ich ungefähr. So,
ja, MSC dann wäre die spannende Frage, wenn ich sozusagen das MSC-Feeling auf ein gefühlt IDA layoutetes, weil das stimmt natürlich nicht ganz, weil es ist natürlich bei Costa schon ganz anders innen eingerichtet, aber vom Grundsatz her, so wie es halt konstruiert ist, schon sehr ähnlich. Also spannend, wir werden sehen. Mal gucken, was ich dieses Jahr da so draus mache. Wo wir gerade bei MSC sind, einen habe ich noch für heute. Wir haben, glaube ich, auch schon immer wieder mal darüber gesprochen, dass MSC natürlich massiv, kann man sagen, ja, die Flotte vergrößert, die Schiffe irgendwie auch mit Gästen befüllt werden wollen. Wir auch schon irgendwie erkannt haben, dass viele Strecken, ja, den AIDA-Strecken nicht unähnlich sind, sie ein attraktives Gesamtpaket schnüren, auch hinsichtlich des Preises. Und bisher waren eigentlich so im deutschen Fernsehen, also AIDA-Spots kenne ich, mein Schiff habe ich glaube ich auch schon mal gesehen und diese Woche habe ich das erste Mal einen MSC-Werbespot zur Primetime gesehen mit einem Spruch, der durchaus einen gewissen Anspruch, nämlich Best Holiday Ever, hatte.
Habe jetzt gelacht.
Ja, also das ist jetzt für mich schon so ein bisschen der, ja, Angriff klingt jetzt hart in der heutigen Zeit erst recht, aber man will schon, glaube ich, jetzt den deutschen Markt nochmal, also mit so einer TV-Kampagne zur Primetime, das ist schon erstmal eine Aussage, ne? Das ist also, ich glaube,
ja, durchaus.
Best Holiday Ever, da verspricht man erstmal was und wenn ich jetzt den Artikel von dem Herrn, den wir vorhin angesprochen haben, im Hinterkopf habe, bin ich gespannt, wie dann das weitergeht, ob sie es wirklich schaffen, den Marktanteil in Deutschland, sei es jetzt dieses Jahr oder auch die nächsten Jahre, zu erhöhen. Also bin sehr, sehr, sehr gespannt.
Spannende Zeiten, auf jeden Fall.
Ja, dann würde ich auch sagen, danke, dass ihr heute wieder Teil unserer ersten Folge im neuen Jahr gewesen seid. Und wenn euch die Folge gefallen hat, ihr wisst ja, ihr könnt den Podcast abonnieren und bekommt regelmäßig neue Geschichten über Fernweh, Meeresrauschen, Abenteuer und so weiter und so fort. Und macht's gut. Alle Mann von Bord.
Und viele schöne Reisen.
Immer. Ich habe es ja vorhin schon angekündigt, wo ich sagte, passt wie die Faust aufs Auge. Jetzt muss ich eine kleine Vorgeschichte machen. Ich habe diese Woche bei Facebook in irgendeiner Gruppe ein Bild gesehen, da hat jemand KI genutzt und hat, ich kriege den Prompt nicht mehr ganz genau zusammen oder es war kurz umschrieben, da wollte jemand mal das Bild eines Royal Caribbean Schiffes der Zukunft, sprich so ein bisschen die Weiterentwicklung der aktuellen Klasse und da kam auch ein hübsches Bild bei raus, das auf den ersten Blick eigentlich nicht viel anders, auf den allerersten Blick nicht viel anders aussieht, wie eben die ganzen Oasis of the Seas und wie sie alle heißen, ne? Also was mir aber auf den ersten Blick, und ich kann es dir jetzt nicht zeigen, beziehungsweise wenn du, also kleine Insights, liebe Cruises, wir nutzen OneNote, um unsere Informationen so auszutauschen, wenn du die Folge heute dir anguckst, da ist ein Bild drin. Was mir aber aufgefallen ist, und das kenne ich bisher nur von den Celebrity-Schiffen, von den neueren, es ist viel grün auf den Außendecks, also Pflanzen. Mhm. Sie haben die Außendecks, wenn man es mal ganz platt sagt, noch so ein bisschen terrassenartiger angelegt, also es ist nicht mehr eine große Fläche, sondern so ein bisschen segmentiert und das hat mich auf eine Idee gebracht. Ich habe dann mal, ich nutze ja gerne auch privat schon KI, ChatGPT und Co. und habe dann mal gesagt, okay, das System möge mir mal so basierend auf dem, was die Reedereien die letzten Jahre so gemacht haben, basierend auf dem, was die Gäste so wollen, mal so ein bisschen beschreiben, wie das Kreuzfahrtschiff der Zukunft aussieht. So in hinsichtlich so in den nächsten 10, 15 Jahren. Erstmal als Text. Und das Ergebnis, und ich will es einfach nur mal stichwortartig, und deswegen musste ich vorhin so lachen, Hauptpunkt war mehr Raumgefühl. In dem Fall breitere Promenaden, höhere Decken, offene Atrien, mehr Blick auf das Meer. Der zweite Punkt war sogenannte Neighborhoods, Zonen statt Einheitsfläche, sprich eigene kleine Entertainment Areas, also die halt in sich abgegrenzt sind und nicht mehr die große Poolparty sozusagen auf dem Hauptpooldeck, sondern so ein bisschen kleine Inselchen, nenne ich es mal. Outdoor-Bereiche, die größer werden sollen, mehr Schatten, gemütliche Sitzlandschaften und so weiter. Rückzugsbereiche, Ruhebereiche für Premium-Kunden waren Thema. Adults-Only-Bereiche, kleinere Sonnendeckbereiche, also alles so ein bisschen, was du vorhin ansatzweise beschrieben hast.
Ich wollte gerade sagen, das kommt mir alles sehr, sehr bekannt und vertraut vor.
Entweder hat mein Schiff wirklich ein Schiff entwickelt, das vielleicht einfach noch, die anderen haben es noch nicht verstanden, dass das Schiff der Zukunft ist.
Vielleicht sind sie sogar ihrer Zeit voraus.
Das meine ich damit. Vielleicht ist man sogar seiner Zeit voraus. Ne? Also, und auch wenn ich hier mehr, also ich gehe jetzt noch mal ein bisschen weiter, ich bleibe wirklich stichpunktartig. Die Kabinen, gut, da kann man jetzt so und so, aber mehr Auswahl, weniger Buffet-Feeling, also kleinere Restaurants, Konzepte, längere Öffnungszeiten, also auch da, dass man lieber kleinere schafft, das Ganze ein bisschen streckt, auch der Entertainment eben so ein bisschen auf verschiedene kleine Bühnen verteilt, also all das, was du vorhin gesagt hast, im Prinzip noch mal weitergedacht. Und dann bin ich weitergegangen und habe gedacht, okay, wunderbar, kreiere mir basierend auf diesen Geschichten doch mal ein paar Bilder, einmal für ein Schiff im typischen AIDA-Design-Stil und habe das Gleiche dann nochmal gemacht für mein Schiff. Das kann ich jetzt, liebe Grusis, nur ein bisschen schwer beschreiben. Also, wenn man, vielleicht kann ich die Bilder bei Instagram hochladen, sobald wir die Folge irgendwie haben, dann werdet ihr sehen, was ich meine. Die Bilder sind vom Kern her sehr ähnlich. Es gibt also ein Foto mit einem Atrium, es gibt ein Foto von einem kleinen Pooldeck, es gibt ein Foto von einer Kabine. Und die Grundidee ist bei beiden Varianten gleich. Und trotzdem würde ich behaupten, zumindest bei meinem Schiff würde ich es behaupten, ohne es zu kennen. Ich glaube, der Stil passt sehr gut zu meinem Schiff.
Aber da bin ich gespannt.
Und bei AIDA würde ich auch sagen, da ist es dann sogar ein bisschen wertiger vielleicht, als es aktuell ist. Also ich fand das total spannend und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es dann wirklich mal so in 10 Jahren aussieht. Wobei, müssen wir gar nicht ganz so lange warten. Ich meine, AIDA baut ja jetzt irgendwann die neuen Schiffe. Zumindest werden die Pläne oder die Ideen irgendwann rauskommen. Und ich bin sehr gespannt, ob man sich dann die Mein Schiff Flow oder Relax dann auch so ein bisschen, was diese Ideen angeht, als Vorbild nimmt und sich vielleicht sogar ein bisschen daran orientiert. Weil vielleicht hat wirklich mein Schiff es geschafft, das Schiff der Zukunft zu bauen.
Ja, also zumindest sicher ein Teil davon.
In Ansätzen, ne? Also
in Ansätzen zumindest zu machen, ne? Ein paar Ideen weitergedacht auf jeden Fall. Insgesamt merkt man das übrigens auch, das habe ich jetzt vorhin noch gar nicht erwähnt, natürlich steht mein Schiff Relax auch weiterhin ein Fincantieri-Schiff. Die ich persönlich immer finde, haben manche Sachen, wo mir nicht gefallen, kann man mal vielleicht in einer anderen, in einer Episode, ey, das haben wir noch nicht für unser Logbuch, wir nehmen mal die Schiffe uns vor, je nachdem aus welcher Werft sie stammen und vergleichen die Vorzüge der einzelnen Werften.
Das muss ich mir gleich doch mal, da fällt mir
dass
ein.
Dass wir diese Tradition auch weiterleben lassen. Nee, aber es ist tatsächlich interessant. Ich finde Meyer-Schiffe eigentlich immer ein bisschen schöner als die Fincantieri-Schiffe, die ich ja von der MSC jetzt auch schon kenne. Und
ich sage immer so gerne, kommt ins Logbuch, ne? Jetzt muss ich habe das nicht konsequent aufgeschrieben, aber jetzt, wo ich.
Jetzt jetzt, wo ich sage, ja.
Wo ich gerade in unserem System drin bin, ich habe jetzt wirklich eine Seite mit Logbuch angefangen, also wieder hier Insider-Informationen. Also was macht die Schiffe der einzelnen Reedereien aus? Ja,
nicht der einzelnen Reedereien. Der einzelnen Werften.
Werften aus.
Ja. Ja, 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 weil ich meine, so viele haben wir ja nicht. Wir haben 4 Werften auf der Welt, die wenn man jetzt mal die europäischen und amerikanischen Schiffe bauen. Ja,
ja, und
das sind nicht mehr.
Ich sag mal, weil ich gerade die neuen AIDA-Schiffe, die dann irgendwann kommen werden, angesprochen habe, die ja dann bei Fincantieri gebaut werden. Und da bin ich gespannt, ob jetzt für mich der alte AIDA-Aidianer, ob ich sage, ja, es ist jetzt auch irgendwie anders, ne? Ob man das wirklich spürt, merkt und
kleines Beispiel, um jetzt den Exkurs auch noch zu Ende zu treten. Das Buffet-Restaurant bei der Main MSC zum Beispiel, ja, hier, wie heißt da, Marketplace oder Market Garden oder wie auch immer, ja. Und jetzt auf der Relax heißt es ja Harbor Market. Ja, man hat ja die schwierigen deutschen Wörter wie Ankelmannsplatz ein bisschen eingedeutscht. Der Harbor Market hat viel mehr das Flair von den MSC-Schiffen wie jetzt von den anderen Mein Schiff 1 bis 7.
Okay.
Ja, also man fühlt sich, also wenn du mir gesagt, also wenn du mir das Schiff nicht zeigst, du führst mich blind da hoch und ich gucke mich um und sehe jetzt kein Wappen oder kein Schild und du sagst mir, was ist das für ein Schiff? Und dann sage ich dir sofort, bei der Relax würde ich sofort sagen, das ist ein MSC oder das ist ein Fincantieri-Schiff.
Weil ich das ja insofern spannend finde und auch das haben wir schon mal, glaube ich, irgendwie ansatzweise besprochen. Ich meine, ja. Die Schiffsdesigns kommen ja wirklich von quasi nochmal außerhalb der Werften agierenden
natürlich.
Designarchitekten oder Architekten. Und da hat natürlich AIDA, da sind alle Schiffe vom selben Architekturbüro. Und da ist halt die Frage, inwieweit da...
Aber die Werften haben ja auch ihre, für gewisse Sachen haben sie ja ihre Baukästen, wo die Designer dann reingreifen dürfen. Und das merkt man gerade da, an manchen Stellen merkt man das.
Jetzt habe ich dann doch nochmal einen Eintrag für unser Logbuch und das packst vielleicht in die Folge. Ich weiß nicht, wie man das, ob wir das hinkriegen oder wie, aber so ein Schiffsdesigner mal.
Das wäre cool.
Also vielleicht die Frage mal, das Schiff der Zukunft mit jemandem diskutieren, der die Schiffe der Zukunft baut und jetzt nicht technisch, sondern also rein so vom Design her. Ne? Also,
ja, coole Idee.
Das ist eine coole Idee. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Jetzt haben wir auch schon wieder wirklich eine gute Stunde gefüllt. Dann würde ich doch sagen, bis bald.
Bis dann.